Wir haben an unserer Universität in Straßburg in Seminaren oft mit Studenten zusammengearbeitet, wie kommt Religion vor in Film, in Videogame und so weiter. Und daraus ist plötzlich meine Idee entstanden, wieso untersuche ich nicht mal Krimis? Muss natürlich auch zugeben, dass ich sie selber gerne schaue, zuweilen, wenn ich Zeit habe. Und dann kam die Corona-Zeit, wo man viel Zeit hatte, vor dem Fernseher zu sitzen. Und so ist das entstanden.
Ja, die Corona-Zeit hat nicht nur Schlechtes hervorgebracht. Das Gegenteil beweist Professor Beat Völlmi mit seinem Forschungsprojekt zu Religion in deutschen Vorabendkrimis, über das ich mit ihm in der neuesten Ausgabe von Alpha und Omega mehr als du glaubst gesprochen habe. Das Böse lauert ja immer und überall, vor allem in deutschen Vorabendkrimis. Ob Großstadtrevier, Hubert und Staller oder Wapo-Bodensee, nach Feierabend legen die Gangster in der Zeit bis zur Tagesschau so richtig los. Und immer wieder taucht dabei auch Religion auf. Da wird im Kloster gemordet, ein Pfarrer mit der Pistole bedroht, eine Kommissarin mit einer Schaufel bewusstlos geschlagen und anschließend betet die Täterin am Küchentisch. Wie Religion in deutschen Vorabendkrimis dargestellt wird, das hat sich Beat Völlmi, Professor für Kirchenmusik und Hymnologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Straßburg, mal ganz genau angeschaut. Und er hat darüber auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Kruzifix und Geisterbeschwörung – Religion in deutschen Vorabendkrimis. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören.
Herr Völlmi, Sie sind ja nun eigentlich Kirchenmusiker. Wie kommen Sie dann ausgerechnet auf so ein Thema? Wird jemand mit schiefen Orgelklängen gefoltert irgendwie in den Krimis oder was hat Sie an dem Thema interessiert?
Also ich bin als Theologe allgemein an unsere Gegenwart interessiert. Und da ich auch Musikwissenschaftler bin, interessiere ich mich natürlich, wie kulturelle Phänomene, Objekte, Religion behandeln. Das kann man in der Geschichte tun, wie das früher war, aber mich interessiert vor allem, wie es heute ist. Und so habe ich, bin ich auf dieses Thema gekommen. Wir haben an unserer Universität in Straßburg in Seminaren oft mit Studenten zusammengearbeitet, wie kommt Religion vor in Film, in Videogame und so weiter. Und daraus ist plötzlich meine Idee entstanden, wieso untersuche ich nicht mal Krimis? Muss natürlich auch zugeben, dass ich sie selber gerne schaue, zuweilen, wenn ich Zeit habe. Und dann kam die Corona-Zeit, wo man viel Zeit hatte, vor dem Fernseher zu sitzen. Ja. Und so ist das entstanden.
Aha. Sie haben dann auch ein Buch über das Thema geschrieben. Es heißt Kruzifix und Geisterbeschwörung. Kann man denn ganz allgemein sagen, wer glaubt, macht sich verdächtig?
Das ist recht zugespitzt, aber ja, das kann man tatsächlich sagen. Ich habe mich dann schon auch gefragt, etwas bange, weil ich selber als ein religiöser Mensch mir gefragt habe, werden wir tatsächlich so wahrgenommen in der Gesellschaft? Woher kommt denn das? Und ich denke, es hängt damit zusammen, dass religiöse Menschen einfach als irrational bezeichnet werden und wahrgenommen werden. Warum? Weil die Hypothese Gott, Gnade, Vergebung, das ist etwas, was in unserer wissenschaftlichen Zeit irgendwie, was dazu im Widerspruch steht. Und wer irrational handelt, der ist potenziell auch gefährlich und neigt natürlich dann eben vielleicht auch dazu, Dinge zu tun, die ein rational handelnder Mensch eben nicht tut.
Was würden Sie sagen? Sie haben ja 900 Folgen von den Vorabendkrimis mal angeschaut und genau analysiert, wie wird religiöses Leben da dargestellt?
Also man kann generell sagen, dass religiöse Personen eigentlich immer Randpersonen sind. Entweder sind sie lächerlich, es gibt ja die, beispielsweise in Rentnerkops die Frau Fröbel, die Engelstante, eine Dame mittleren Alters, etwas ungepflegt, und die sich darüber beklagt, dass man sie und ihresgleichen religiöse Menschen als Witzfiguren darstellt. Sie sei sich das ja gewohnt, aber gleichzeitig ist sie eine Witzfigur, weil sie hat die Wohnung mit Engeln vollgestopft. Das ist alles nur religiöser Kitsch und so. Man kann eigentlich über sie nur lachen.
Haben Sie mal nachgezählt, wie oft religiöse Protagonisten in den Krimis auftauchen?
Ich habe versucht, Statistiken zu machen, und nicht sehr häufig, sagen wir mal, etwa so unter 10% von der Serienfolgen zeigen Religion, religiöse Menschen. Aber das ist genau das, was mich interessiert hat. Denn wenn Sie Sendungen anschauen, wo Religion im Zentrum steht, dann ist es wesentlich weniger interessant, weil sie dann immer auf Stereotype verfallen. Also wenn Sie Sendungen anschauen, wo Religion so im Vorbeigehen auftaucht, da sehen Sie nämlich, wie man wirklich über Religion, religiöse Menschen denkt.
Gibt es denn auch Kommissarinnen oder Polizisten, die religiös gezeigt werden, dass sie irgendwie gläubig sind oder was Religiöses tun?
Es kommt eigentlich kaum vor, aus durchaus verständlichen Gründen, weil die Kommissare sind ja rational denkende Menschen. Die müssen ja einen Fall lösen mit rationalen Methoden. Das macht ja schließlich die Polizei. Da ist kein Platz eben für dieses Irrationale. Es gibt eine Ausnahme, aber auch wieder eine sehr bezeichnende. Sie kennen sicher Hubert und Staller oder Hubert ohne Staller. Das ist der Polizeipräsident Gierwitz. Der ist so eine tyrannische Figur und der ist Katholik. Und der betont auch immer wieder, dass er religiös ist, aber man merkt sehr schnell, dass er das aus reinem Opportunismus tut, weil er in seinem kleinen Ort sich gerne mit den Leuten gut stellen wird. Und sobald er degradiert wird, was er dann später vorkommt und er wieder einfach Polizist ist, will er aus der Kirche austreten, es sei für ihn nicht mehr rentabel. Also da sehen Sie, nein, Polizisten sind in der Regel, Kommissarinnen, nein, sind eher nicht religiös.
Ist die katholische Konfession häufiger vertreten, weil sie von den Bildern her vielleicht auch mehr hergibt als die evangelische?
Ja, ganz eindeutig, ganz eindeutig. Es ist natürlich sehr wichtig, bei Religionsvertretern sie auch visuell darzustellen. Und das eignen sich natürlich katholische Geistliche oder Ordensleute ausgezeichnet dazu, weil die eine Kleidung tragen. Da stellt man beispielsweise fest, dass katholische Priester praktisch immer einen Römerkragen tragen, was ja nicht unbedingt der Realität im heutigen Katholizismus in Deutschland entspricht. Und es geht sogar noch weiter. Es gibt sogar einige Folgen in norddeutschen Krimis, wo evangelische Pfarrer Römerkragen tragen. Jetzt werden Sie sagen, das gibt es gar nicht, das gibt es tatsächlich, aber mehr so in nordischen Ländern. Aber es musste einfach herkommen, weil man die Leute zeigen will. Und das geht dann natürlich auch weiter, die Religion ins Optische. Innenräume sind opulent ausgestattet mit viel Barock. Und da eignet sich der Katholizismus, der süddeutsche Barock natürlich wunderbar, ihn auch visuell zu inszenieren und musikalisch zu inszenieren mit Orgel, Klängen und Ähnlichem.
Gut, Orgeln gibt es aber auch in evangelischen Kirchen, ne?
Ja, aber es passt natürlich in diese opulenten Räume des süddeutschen Barocks, bayerischen Barocks.
Ja. Wir wollen mal ein paar Beispiele besprechen anhand von ein paar Fotos. Es gibt zum Beispiel in der Krimiserie Mord mit Aussicht eine Folge, in der eine tote Nonne auf dem Altar liegt. Also Blut und eine schwarz-weiß gekleidete Nonne in ihrem Gewand. Das ist natürlich ein echter Hingucker, oder?
Das ist ein fantastisches Bild, das Sie da ausgewählt haben. Man muss es wirklich genießen, wenn ich das so sagen darf, bei einer Leiche, die da in ihrem Blut liegt. Schauen Sie hinten, Sie haben wirklich diese Neogotik mit Kerzen. Es liegt im Halbdunkeln, man sieht Altarschnitzereien und vorne wie ein Opferlamm hingeschlachtet in seinem Blut. Der Altar ist wirklich ein Altar im Sinne eines Schlachtplatzes. Da wird natürlich Religion ganz klar im Rahmen dieser Gewaltvorstellungen inszeniert. Ich denke da so an Filme wie Der Exorzist oder ähnliche Filme, wo wirkliche Blutorgien stattfinden. Und das ist natürlich visuell eindeutig eine Anspielung darauf. Also religiöse Menschen werden durchaus, wie jetzt hier diese Nonne, auch einmal Opfer von Gewalt. Nicht selten sind es aber andere religiöse Menschen, die diese Taten dann auch machen.
also religiöse Menschen, auch mal als Opfer, sehen wir auch an den nächsten beiden Bildern. Das ist auch aus Mord mit Aussicht, die Folge Tag der Abrechnung. Da gibt es auch eine Szene, da wird ein Pfarrer und dann auch eine ganze Gottesdienstgemeinde, die werden in einer Kirche bedroht von zwei Frauen, die wollen irgendwie Geld zurückhaben mit einer Pistole und die kommen dann in die Kirche rein und der Pfarrer wird dann auch noch, als er sich verteidigen will oder den beiden hinterhergeht, wird er auch noch mit Fäusten attackiert, holt sich eine blutige Nase. Also da ist dann auch wieder ein religiöser Mensch, ein Opfer.
Absolut. Es gibt mehrere solche Szenen. Sie haben übrigens den Pfarrer sehr gut gezeigt, nicht in seinem Ornat, das ist sehr wichtig. Einmal wird auch ein evangelischer Pfarrer Opfer von Gewalt. Das ist im Großstadtrevier, wo er auf seiner Schiffskirche niedergeschlagen wird. Allerdings ist der Grund dort ein sehr profaner. Jemand wollte sich die Beute im Opferstock holen. Nicht? Da wurde eine große Spende hineingelegt.
Ja. Und dann haben wir noch in einer Folge von Mord mit Aussicht die Kommissarin Sophie Haas. Die haben wir hier auch im Bild aus einer anderen Folge. Links sieht man sie. Und da wird sie von einer fanatischen Gläubigen mit einer Schaufel brutal zusammengeschlagen. Und da trifft dann tatsächlich zu, wer religiös ist, ist verdächtig und ein skurriler Außenseiter.
Ja, ja. Es gibt in dieser Serie, also Mord mit Aussicht, mehrere Folgen, wo der Katholizismus vorkommt, Eifel, Katholizismus selbstverständlich, wobei der Katholizismus dort immer rückständig gezeigt wird. Also die Sophie Haas sagt mal irgendwo, ach, eine Marienerscheinung, während anderswo in der Republik die Leute grüne Männchen sehen, wenn sie zu viel getrunken haben, sieht man in der Eifel eben die Maria und so weiter. Also ein Ausdruck von Rückständigkeit, ganz eindeutig. Auf was Sie da anspielen hier, das ist eine ganz tolle Serie Blutende Herzen, wo eine katholische Freikirche, da muss man ja schon leicht schmunzeln bei diesem Begriff, sich da irgendwo auf den Hof zurückgezogen hat und ihr Unwesen treibt, eben auch mordet. Und da kommt eine Frau vor, eine ältere Dame, die ist geistig zurückgeblieben, offenbar durch eine Kinderkrankheit. Der Chef, den wir hier sehen, sagt das ohne Umschweife, sie ist völlig lala. Und diese Frau singt nun Marienlieder, die bekannte deutsche Marienlieder. Sie zitiert Bibelsprüche und sie mordet drauf los und jedes Mal mit dem richtigen Bibelspruch.
Sünder zu bestrafen oder warum macht sie es eigentlich? Was für ein Motiv hat sie?
Ja, sie macht es im Auftrag dieser Kirchenoberin, dieser Sekte oder Freikirche oder immer. Letztlich geht es um Geld, um Macht, um solche Dinge. Aber der religiöse Mensch hier ist entweder bös und hinterhältig wie die Leiterin oder ist geistig zurückgeblieben.
Nun gibt es ja auch andere Tätergruppen in Krimis, also Politiker oder Ärztinnen oder. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Motiv bei Verbrechen, wenn die Täter religiöse Menschen sind, gibt es da Unterschiede jetzt zu anderen Personengruppen?
Eindeutig. Ich denke, wenn Politiker morden, dann ist es wohl aus Geldgier, aus Machtgier oder irgendwelche solche Dinge. Also jetzt von Filmen bleiben wir in der Fiktion drin. Hingegen, wenn religiöse Menschen morden, tun sie das oft aus religiösen Motiven. Nicht nur, aber sehr oft beispielsweise, um ihre rigiden Moralvorstellungen durchzusetzen. Es gibt Zeugen Jehovas beispielsweise, einmal so eine Serienfolge. Oder es gibt auch andere Gründe, um jemanden zu beschützen. Es gibt eine Haushälterin, die möchte den katholischen Pfarrer vor der Sünde schützen, weil er mit Choristinnen Umgang hat oder sogar Kinder hat. Sie will ihn schützen und tötet jeden, der da in die Nähe kommt. Nicht? Also das ist religiöser Wahn eigentlich. Und darum kann man sagen, ja, religiöse Menschen töten oft, weil sie religiös sind.
Wir wechseln mal von den Krimis in den Süden mit den Vorabendkrimis, da zur WAPO Bodensee, also Wasserschutzpolizei Bodensee. Und was finden Sie da für religiöse Anklänge in den Krimis?
Ja, WAPO Bodensee ist ein sehr realistisches Format. Und Religion kommt darin eigentlich sehr wenig vor. Es gibt eine Folge, die wirklich großartig ist, im vielleicht negativen Sinne, das ist Tödliches Schweigen. Da wird ein Kloster gezeigt, das Kloster Armenau, das es nicht gibt, mit einem Orden, der auch völlig erfunden ist. Und der Abt, ein salbungsvoller Herr, der von Ikonen umgeben, sich die Hände reibt, er heißt übrigens noch Barnabas, der hat keine Ahnung, wer sich da in seinen Klostermauern tummelt. Da ist ein Securitate-Killer da, da sind Menschenhändler. Oh, die sind dort Mönche, nicht? Als Mönche sind die dort, nicht? Wie wenn in einem katholischen Kloster es keine Mitgliederlisten gibt. Die Frau, die Fernwacht, die Polizisten fragt mal, es gibt doch sicher eine Mitgliederliste. Gibt es nicht in einem Kloster, da ist also alles Mögliche drin. Und das ist natürlich eine antiklerikale Polemik, die wir aus dem 19. Jahrhundert im Kulturkampf schon kennen, nicht? Wo der Mönch geht, wächst das Gras nicht mehr, nicht? Und das sind solche Dinge, die da plötzlich wieder auftauchen in einem eben realistischen Format. Das hat mich sehr erstaunt. Übrigens kommt in dieser Folge auch einer meiner Lieblingssätze vor. Die Frau Fehrenbach sagt nämlich zu einer Prostituierten, die sich dort auch noch als Mönch verkleidet, versteckt, die sagt mal, passen Sie auf von diesen Menschenhändlern. Barmherzigkeit ist nicht zu deren Sache, sondern eher Altes Testament. Und da sehen Sie natürlich noch einmal eine andere Vorstellung, die ich sehr, sehr bedenklich finde. Der Gott des Alten Testaments ist ein böser, strafender, rächender Gott. Das ist nicht nur für das Christentum problematisch, das ist auch im Dialog mit unseren jüdischen Mitmenschen von großer Bedeutung. Das würde nämlich heißen, das Christentum hat das gute Evangelium der Gnade und Juden haben den bösen, strafenden, rächenden Gott. Und dabei geben wir uns natürlich in ein Fahrwasser, in eine lange antijüdische Polemik. Ich will jetzt denen nichts direkt unterstellen, aber letztlich geht das zurück. Denken Sie an Martin Luther und seine Rede vom bösen, faulen, unlustigen Alten Testament.
Kann man denn sagen, im Süden der Republik, wie jetzt zum Beispiel Warpow-Bodensee oder auch Hubert und Staller, spielt ja in Bayern, gehört das Religiöse noch mehr zum Alltag dazu?
Ja, also Katholizismus wird vor allem in Bayern als Folklore inszeniert. Ebenso so wie die Weißwurst gehört dann einfach das Kruzifix und alles dazu. Es ist so. Darum muss es ja auch üppig sein, es muss barock sein. Es werden auch viel Kirchtürme gezeigt.
Und eigentlich Zwiebelkirchturm.
Genau, diese wunderbaren Wolfratshausen beispielsweise, die berühmte Kirche. Das ist ganz typisch für den Süden, der katholische Süden. Eifel natürlich auch, ich habe schon gesagt, Katholizismus gleich Rückständigkeit.
Also schon immer verbunden mit einer gewissen Aussage. Also wer sich da aufhält und an diese Dinge glaubt, ja. Dann machen wir mal einen Sprung in den Norden. Da gibt es zum Beispiel die Serie Morden im Norden. Das spielt in Lübeck. Wir sehen hier an dem Logo von der Serie auch die vielen schönen Kirchen, die es ja in Lübeck gibt. Welche Folgen sind Ihnen da besonders aufgefallen zum Thema Religion in Vorabendkrimis?
Ja, Morden im Norden, man würde doch eigentlich denken, wenn man die Silhouette von Lübeck sieht, da könnten doch die Kirchen eine Rolle spielen, diese wunderbare Tradition dieser alten Kirchen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die Kirchen sind vielleicht hier ein bisschen Kulisse. Was hingegen vorkommt in diesen Serienfolgen, das sind Sekten und Freikirchen. Das ist sehr interessant, weil in diesen Plots diese Sekten immer ein Ort sind, wo Menschen manipuliert werden. Entweder werden sie finanziell ausgenommen oder sexuell. Und das sind verschworene Gemeinschaften. Auch da, die stehen außerhalb der Gesellschaft und die Spiritualität bleibt meistens sehr, sehr vage, so irgendeine Mischung zwischen Christentum und Buddhismus oder Esoterik, man weiß das nie. Manche Gemeinschaften heißen Kirche des Lichts und die Leiterin sagt, sie fahre dann zum Kirchentag, man denkt an den evangelischen katholischen Kirchentag und sowas in der Art, aber in Wirklichkeit sitzen sie im Kreise rum und meditieren mit Gong und Jadesteinen. Man weiß nicht so recht, wichtig ist eigentlich da nur der Narrativ, Da werden Leute, die psychisch geschwächt sind, ja, ausgenommen manipuliert. Und natürlich passieren dort auch Verbrechen.
Und dann noch ein Dauerbrenner unter den Nordkrimis, das ist das Großstadtrevier in Hamburg. Da gibt es zum Beispiel auch einen Hafenpastor, einen evangelischen Pastor mal ausnahmsweise und keinen katholischen Pfarrer. Und beim Großstadtrevier, da gibt es auch eine Folge, in der mal eine andere Religion als das Christentum vorkommt, nämlich das Judentum, aber da auch nur versteckt, oder?
Ja, also die Frage nach den anderen Religionen als das Christentum und die beiden großen Konfessionen in Deutschland, die habe ich abgehandelt unter dem Thema die Abwesenden, weil man stellt fest, dass das eigentlich sehr, sehr wenig vorkommt. Das Judentum eigentlich überhaupt nicht. Es kommt eigentlich keine Figur vor, die sich offen als jüdisch praktizierend erklärt. Es kommt kein Rabbiner vor oder irgendein Gemeindeleben. Es gibt keine Serie, die irgendwo oder Serienfolge, die irgendwo in einem jüdischen Milieu spielt, außer eben die erwähnte Frau Dannenberg in einer dieser Folgen. Aber dort eigentlich nur deshalb, weil die alte Dame noch die Nazi-Verfolgungen erlebt hat als Kind und weil sie jetzt wieder von Neonazis angegriffen wird. Also die Tatsache, dass sie Jüdin ist, spielt nur deshalb eine Rolle, weil sie eben heute wieder verfolgt wird. Und das wird dann gezeigt durch eine kleine Menorah, also diesen Leuchter, den man im Hintergrund eingeblendet sieht, damit auch jeder merkt, das ist eine Jüdin, aber sonst gar nichts.
Ja. Und wie ist es mit dem Islam? Der gibt es ja nun auch viele Menschen in
natürlich.
Deutschland.
Natürlich. Und hier ist es eben ganz besonders auffällig, von einer Spiritualität des Islams oder von einer religiösen Praxis, in Moscheen oder Gebeten, ist nie die Rede. Wann immer der Islam auftaucht, geht es um Terrorismus. Und das ist irgendwie merkwürdig. Und zwar wird der Islam zwar immer entlastet, also die Folgen sind politisch absolut korrekt, es wird niemals gesagt, Islam gleich Terrorismus, ganz im Gegenteil, es wird gesagt, Islam ist Frieden und so weiter. Aber trotzdem, es bleibt die Tatsache, Islam in solchen Kontexten. Einer der ganz verrückten Folgen wurde 2015 ausgestrahlt, 2015 nur im Dezember. Nur um es vielleicht zu situieren, das war ein Jahr nach dem Attentat in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt, am Breitscheidplatz. Es war nur wenige Wochen vor den Vorfällen auf dem Kölner Domplatz. Also wir befinden uns in einer relativ gespannten Atmosphäre. Und es war die Zeit, wo viele junge Männer in den Dschihad nach Syrien gegangen sind. Das war ein echtes Problem. Und es war mutig, das zu zeigen zu dem damaligen Zeitpunkt. Aber die Darstellungsweise war sehr problematisch, weil der junge Türke, eigentlich ein lieber Mann, der sich radikalisiert hat, der wird von einem bösen Lehrer gemobbt. Die Partei des Lehrers wird nicht genannt, diese Rechtspartei. Aber ich denke, wir wissen alle, um welche Partei es sich handeln könnte. Und also der ist also ein Opfer von Mobbing. Und jetzt will er unter dem Einfluss seines bösen anderen Muslimen, will er nach Syrien gehen. Aber dieser Anführer, und das ist das Merkwürdige, ist kein gebürtiger Muslim, sondern er ist ein, verzeihen Sie mir den Ausdruck, Bio-Deutscher. Das heißt, ein fanatisches Gesicht. Also man könnte den gut in einem Nazi-Film zeigen. Fanatische Augen, aber natürlich germanisch, nicht? Der Subtext wäre ja also eigentlich, die hier lebenden Muslime, die werden verführt und der Anführer ist eigentlich ein Deutscher, konvertiert. Was ich für die Diskussion wenig nützlich erachte. Aber wiederum, die jungen Männer sprechen überhaupt nicht über Religion. So wie wenn es um Kopftücher geht, es auch nicht um Religion geht, sondern um ganz andere Fragen. Finde ich schade, finde ich eine verpasste Chance, mit anderen Religionen ins Gespräch zu kommen.
Was denken Sie denn, wenn Sie jetzt so die ganzen Folgen angeschaut haben werden? Warum gibt es in den Vorabendkrimis keine Personen, bei denen Glauben ganz normal zum Leben dazugehört und das Praktizieren auch?
Eigentlich deshalb, weil religiöse Menschen, wie ich eingangs gesagt habe, als irrational bezeichnet werden. Und darum gibt es keine normalen. Es gibt ein denkwürdiges Gespräch zwischen dieser türkischen Mutter von diesem Dschihadisten und einem Polizisten, der sagt nämlich, diese Türkin, die eine moderne Frau ist, in Deutschland lebt, kein Kopftuch trägt, die sagt zum Polizisten Dirk Mattis, sehen Sie, ich bin Muslimin, aber ich gehe doch deswegen nicht in die Moschee. Sie sind doch auch Christ, Sie gehen doch deswegen auch nicht in die Kirche. Da müsste man daraus folgen, dass eine normale Praxis eines glaubenden Menschen wäre, seine Religion eben nicht zu praktizieren. Und sobald ich regelmäßig in die Kirche oder in die Moschee oder wo immer hingehe, beginne ich zum Fanatiker zu werden. Also das, denke ich, könnte ein Grund sein, warum wir keine normalen Menschen finden. Was wir finden in Syrien sind offizielle Religionsvertreter, Pfarrer, Pastoren. Ich sage übrigens zu Recht Pastoren. Es gibt keine Pastorinnen in diesen Seelenfolgen, obwohl es natürlich in Deutschland, ich weiß nicht, auch, ich habe viele Studentinnen bei mir, die Pastorinnen werden später, aber kommen nicht vor. Und diese offiziellen Religionsvertreter, die werden als relativ normal dargestellt, schließlich sind sie von Berufswegen. Pfarrer oder Pastor, müssen sie ja glauben, aber Menschen wie Sie und ich, die sollten nicht religiös sein, sonst ist es merkwürdig.
Sie haben ja auch schon angesprochen, bei den ganzen Drehbüchern, die für die Serienfolgen entstanden sind, gibt es auch viele komische Sachen und dass Dinge nicht, Begriffe nicht richtig benannt werden. Zum Beispiel eine katholische Freikirche kommt davor, die es gar nicht gibt. Wenn Sie jetzt ein Drehbuch schreiben würden für einen Vorabendkrimi, wie könnte das aussehen? Was würden Sie da reinschreiben, um vielleicht auch so religiöses Leben als Normalität rüberkommen zu lassen?
Ich finde, man darf durchaus zeigen, dass Religionen auch Problemzonen haben, dass es Fanatismus gibt, dass es Menschen gibt, die hart werden oder eine harte Moral haben, weil sie religiös sind. Aber ich denke, man sollte immer auch die spirituelle Seite von Religion zeigen. Religion ist etwas, was inmitten eines Lebens steht, wo ich einen Zuspruch bekomme, wo ich mich verwandeln kann. Und solche Folgen gibt es, wenige. Es gibt eine wunderbare Serie, die es aber nur in einer einzigen Staffel gegeben hat. Das war Nordisch Herb. Das ist 2011 gewesen, schon wirklich eine Zeit her. Aber dort kommt als eine Hauptfigur ein Bestatter vor, ein würdiger, großer Herr, und ein junges Mädchen, etwa 16 Jahre, und die diskutieren über Religion und über den Tod. Und dort, finde ich, sieht man, wie Religion eben auch mitten im Leben vorhanden sein kann.
Dankeschön, Herr Völmi, für das Gespräch um Religion in deutschen Vorabendkrimis. Ging es heute bei Alpha und Omega. Sie können die Sendung auch nochmal als Podcast nachhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, dann schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge zum Thema Religion in Vorabendkrimis interessiert hat, wie wäre es dann mit der Podcast-Folge 166? Darin geht es um moderne Popmusik in Gottesdiensten, Songs von Taylor Swift und Harry Styles im Gottesdienst und wie das ankommt.